Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Tanja Hufschmidt und an meiner Seite habe ich wie immer Sven Schulze. Moin Sven.
Hallo Tanja.
Sven, was hast du denn heute vor 5 Jahren gemacht?
Vor 5 Jahren? Da fragst du mich aber was. Das war, das überlege ich erstmal, 1.6.2015. Ach, du warst doch, meinst du, ich jetzt nicht Relegation geguckt?
Doch, genau das meine ich. Das war Karlsruhe, exakt vor 5 Jahren.
Ach ja, ich saß oben mit Herzi auf der Südtribüne in der Arena und hab mir dumm und dusselig geärgert, weiß ich noch, dass Lotto dieses unabsteigbar T-Shirt anhatte. Ich mochte die Dinger nie. Zum Glück sind sie jetzt irgendwo im Museum oder sonst wo. Egal. Jetzt könnten wir eigentlich unsere Gäste gleich mal fragen, was die vor 5 Jahren gemacht haben und wo sie waren. Apropos Gäste, zum einen sind beide übrigens seit 2016 das erste Mal wieder, ich habe extra mal nachgeguckt, weil mir das so lange vorkam, bei uns im HSV-Talk. Der eine ist Andreas Thies, ihr kennt ihn also auf MSP als Allzweckwaffe, also weil er halt jeden Sport kommentiert. Moin Andreas, wo warst du vor 5 Jahren?
Hallo Sven, hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung. Eigentlich bin ich ja nicht mehr so richtig gerne in HSV-Podcasts.
Das warst du noch nie, Andreas.
Nee, das war ich wirklich noch nie. Ich war heute vor 5 Jahren, habe ich mir das Spiel angeguckt und als Reinhold Jabo das Tor für Karlsruhe geschossen hat, bin ich genau exakt an diesen Platz gegangen, wo ich jetzt sitze und habe rausgeschaut und habe erst noch dann einen Freund, der Köln-Fan ist, habe ich noch anschreiben wollen, wie ist es denn so als Zweitliga-Fan, als meine Frau auf der anderen Seite also im Wohnzimmer dann anfing irgendwann zu schreien, weil Marcelo Diaz dann das Tor geschossen hat. Das habe ich nie live gesehen, oder habe ich nicht live gesehen, sondern danach bin ich dann wieder ins Wohnzimmer gegangen und ja. Ja. Also ich habe genau an diesem exakt gleichen Platz gesessen vor 5 Jahren wie jetzt. War auch damals so schönes Wetter wie jetzt hier.
Ich dachte, du wärst schon weitergekommen in deinem Leben, aber manchmal ist es so.
Ich bin da sehr, 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 sehr treu geblieben.
Ja, unser zweiter Gast ist der Nils Husmann, @husmannismus auf Twitter. Nils, wo warst du vor 5 Jahren?
Ja, hallo erstmal. Ich war jetzt vor 5 Jahren irgendwie dabei, den Tag totzuschlagen. Und dann habe ich auch vorgehabt, das Spiel gar nicht zu gucken. Habe es irgendwie bis Mitte zweiter Halbzeit durchgezogen und ungefähr mit dem Tor angemacht von Karlsruhe, von dem gerade schon die Rede war. Und ich weiß noch, dass hier Nachbarn laut dann gefeiert haben, als Karlsruhe in Führung ging. Wir waren ja damals jetzt nicht mehr so beliebt, würde ich mal sagen. Und dann habe ich zurückgeschrien, als Diaz getroffen hat. Und noch ein weiteres Mal, als Nikolai Müller getroffen hat. Und ich meine, sind ein paar schöne Erinnerungen, aber letztlich haben wir ja dann später vollendet, woran wir damals noch knapp gescheitert waren.
Tanja, weißt du noch, wer die Vorlage für Nikolai Müller gegeben hat?
Kleber.
Wow.
Das war
wie aus der Pistole geschossen.
Der verunglückte Torschuss vom Stürmer Kleber.
Ja, genau. Als Notmaßnahme, als Stürmer eigentlich. Andreas, wie gefällt dir Fußball ohne Publikum?
Erstaunlich gut. Also ich fühle mich relativ gut unterhalten, was das Thema angeht, die letzten Wochen. Ich habe das auch auf meinem Sportpodcast.de schon in der MSPWG schon erzählt. Ich komme damit besser klar, als ich gedacht hätte. Natürlich hat man die ersten Tage so ein bisschen gebraucht, aber inzwischen nimmt man das gar nicht mehr so wahr oder nehme ich das gar nicht mehr so wahr. Und ich fühle mich von der Bundesliga gut unterhalten. Ich fühle mich von der zweiten Liga, von 17 Vereinen relativ gut unterhalten. Und insgesamt kann ich sagen, wirklich besser, als ich gedacht hätte.
Wir halten fest, Andreas fühlt sich von St. Pauli nicht gut unterhalten. Wem geht das schon anders? Nils, kannst du dich arrangieren damit?
Ja, bei mir ist so, also immer wenn ich so emotional involviert bin, dann geht's. Also sprich, wenn ich HSV-Spiele gucke, dann vergesse ich das irgendwie auch. Dann finde ich es manchmal auch interessant, weil gerade Dieter Hecking ist ja extrem gut zu hören, was er so alles von sich gibt und so. Also, wenn ich andere Spiele mal reinschalte, dann finde ich es überwiegend immer noch sehr trist und traurig und manchmal auch verstörend, weil es ist irgendwie, ja, da fehlt irgendwie was ganz Elementares und damit, da mache ich auch ziemlich schnell wieder aus, weil das geht mir dann zu sehr ab. Aber wenn der HSV spielt und es geht ja im Moment auch mal wieder um sehr viel, dann kann ich es irgendwie gut ausblenden.
Beim HSV irgendwas ausblenden, das finde ich immer schwierig. Nein, aber sehe ich auch so. Also diese emotionale Nähe zum HSV, die treibt einen vor den Fernseher. Alles andere kann ich gut drauf verzichten. Ja, gehen wir mal in die Spiele rein, die wir zuletzt gesehen haben. Also für den HSV war es ja so ein bisschen die Woche der Wahrheit mit der englischen Woche. Ist nicht ganz so gut gelaufen, ne, Andreas?
Nee, das ist nicht ganz so gut gelaufen. Die erste Halbzeit gegen Stuttgart habe ich sogar noch genossen. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja eine ganz starke Geschichte gewesen. Oder möchtest du noch auf das Spiel gegen Bielefeld auch noch zu sprechen kommen?
Wie du möchtest.
Also Bielefeld hätten wir gewinnen müssen. Und ich fand das Spiel auch in Ordnung, was der HSV gemacht hat. Stuttgart war ich wirklich auch noch gestern sauer drüber über das Spiel. Und wie in Wiesbaden, da hat man meiner Meinung nach der Mannschaft dann auch die Unsicherheit angesehen, dass sie nach dem Spiel gegen Stuttgart dann auch so ein bisschen angenockt war. Was Letschert sich da gestern erlaubt hat zweimal, das war halt nicht gut. Und das war nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen, also gegen Bielefeld fand ich es in Ordnung. Und da hätte, ja, wenn Leibold das Ding nicht an den Pfosten setzt, sondern rein, dann hätten wir über 3 Punkte gegen Bielefeld gesprochen. Gegen Stuttgart, das darf nie und nimmer passieren, dass man sich dann 2-0 aus der Hand noch nehmen lässt, gerade dann auch ohne Publikum, wo es dann halt auch nicht diese Unterstützung gibt von den Rängen, wenn man das 2-1 schießt. Und es ist nicht dieser, ich glaube auch nicht, dass dieser Druck da ist für die Spieler, wie zum Beispiel, wenn ein volles Stadion da dagegen ist. Das hätte niemals passieren dürfen. Und gegen Wien Wiesbaden war es jetzt wirklich eine große Zitterei. Und das war unnötig, aber ich glaube, man hat der Mannschaft wirklich angesehen, dass sie angenockt war durch diese Niederlage dann auch in einer quasi 88. Minute.
Nils, du giltst ja immer unter HSV-Fans auf Twitter als der große Optimist. Du bist also immer positiv gestimmt, wenn der HSV auf den Platz kommt. Dadurch wurde auch schon dieses Wort des Nielsen geprägt vom Yellow LED. Wie gehst du in so ein Spiel nach diesen zwei missglückten Spielen, die Andreas eben nochmal kurz geschildert hast, mit was für Emotionen gehst du dann gegen Wiesbaden in so ein Spiel rein?
Ja, also gestern hatte ich, glaube ich, wirklich, das war in dem Fall ein Vorteil. Ich konnte das Spiel nicht sehen. Also wir waren im Auto und wir mussten noch tanken und dann fiel das mit dem Aussteigen an der Tankstelle fiel das 1-0 oder 0-1 vielmehr. Und ich hatte vorher noch Nachrichten eines Freundes bekommen, die waren viel pessimistischer, als ich es je sein könnte. Das war so sinngemäß, heute kann man es sich richtig versauen, dann werden wir es auch schaffen. Und ja, da war ich irgendwie von so einer Lethargie. Also das ist auch eher untypisch. Eigentlich fasst es mich schon mit Anpfiff viel mehr an. Dann kam ich vom Tanken wieder rein, dann stand es schon 1-1 und dann ging ja die wilde Fahrt los. Aber mir ging es ein bisschen wie Andreas. Ich war gestern auch noch mit Anpfiff immer noch sauer über diese Geschichte in Stuttgart, weil das hat Hecking, fand ich, nach dem Spiel gestern auch ganz gut gesagt. Also es war sogar eher als alter Fahrensmann, sprach er davon, dass das eine Niederlage war, die auch ihm, die zu den heftigeren gehört, die ihm widerfahren sind oder passieren durften, wie er es ausgedrückt hat. Also das war ein bisschen was gestern so, als wenn man zwei Spiele guckte. Den Stuttgart-Auftritt hatte ich noch als Film und was sich da im Volkspark abspielte, das habe ich dann im Netradio gehört und auf Twitter mitgelesen. Und ja, das war schon nicht ganz so einfach.
Ja. Also irgendwie, dieses Stuttgart-Spiel scheint uns ja alle noch ein bisschen Ärger zu beschäftigen. Ne? Also Bielefeld, klar, das kann man gut weghaken, eigentlich ja 2 Punkte verloren, aber weil man das Tor nicht gemacht hat. Aber gegen den VfB, die erste Halbzeit wirklich, wirklich gut. 2-0 geführt und dann mit Anpfiff der zweiten Halbzeit geht gar nichts mehr. Also das ist ja grausam. Aber Andreas, was hast du da irgendwie eine Erklärung für, warum da plötzlich so ein Bruch drin war in dem Spiel?
Ich habe wirklich gar keine Erklärung dafür, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen. Und ich war auch überrascht, wie sehr das Team auseinandergefallen ist, als das 2-1 gefallen ist. Dass von da an wirklich gar nichts mehr ging. Und das war in der 48. Minute oder was, oder 47. Das ist sehr schnell gefallen, das 2-1. Ich war mir zu dem Zeitpunkt sehr, sehr sicher, dass das Spiel nicht mehr gewonnen wird. Ich war mir auch sogar relativ sicher, dass die Hamburger das Spiel noch verlieren. Deswegen habe ich zwischen der 48. und der 87. nicht viel gesehen von dem Spiel, weil ich immer weggeschaltet habe. Ich habe Zurück in die Zukunft Teil 3 noch. Und das ist ja, Sven, du hast mich ja eingeladen, dann auch unter dem Motto hier, wir müssen eine Folge aufnehmen, Magengeschwür. Ich halte es halt nicht mehr aus, diese Spannung. Und deswegen kann ich nicht so richtig viel dazu sagen, was zwischen der 50. und 80. Minute passiert ist. Ich weiß nur, dass die Mannschaft diesen Fahrplan, den sie in der ersten Halbzeit hatten und den sie auch gut umgesetzt haben und wo sie sicher den Ball kombiniert haben etc., dass sie das komplett verloren haben. Und da frage ich mich, woran das liegt. Liegt es wirklich nur an der Unsicherheit in der Abwehr? Weil offensiv finde ich es in Ordnung, was der HSV macht. Defensiv ist es halt erschreckend. Sobald ein Ball in die eigene Hälfte kommt, habe ich im Moment weder in Rick van Drongelen noch in Timo Letschert irgendein Vertrauen, dass sie sicher sich aus dieser Situation befreien. Ist es dann wirklich, dass das von hinten nach vorne sich durchzieht, dass die Unsicherheit von hinten nach vorne überbracht wird, dass jemand wie Aaron Hunt, den ich sonst so ein bisschen als den sehe, der den Ball einfach nicht verliert, dass der dann auch noch so einen entscheidenden Fehler macht, das ist halt, da verstehe ich es dann nicht, da bin ich dann wirklich so ein bisschen ratlos auch. Ich meine, Aaron Hunt ist der Andrea Pirlo von Avatarkant, ne?
Oh Gott. Den habe ich selbst noch nicht gehört. Jetzt, also mir geht das ja schon seit Wochen eigentlich so. Also schon bei diesem Bergab im Herbst, was wir ja schon zu beklagen hatten, dass der HSV es nicht schafft, aus positiven Momente das Momentum dann auch mit auf den Platz zu nehmen. Also wenn man ein Tor schießt, dass man sich dann gleich wieder zurückzieht und dann quasi sagt, hier, komm, gib mir den Ausgleich oder gib mir das Gegentor. Siehst du das ähnlich, dass das da eigentlich vielleicht zu wenig Arsch in der Hose ist, dass man dann sagt, Mensch, wir gehen weiter, wir gehen aufs zweite, dritte, vierte Tor?
Ja, vielleicht ist es das. Und in Stuttgart war der Knackpunkt, glaube ich, der Zeitpunkt, als das Gegentor fiel. Man hatte ja noch dann, ich fand das war, wäre ich Stuttgart, da hätte ich mich etwas über den Elfer aufgeregt, weil Letschert da schon ganz schön zieht am Gegner und der spielt dann mit der Hand. Also das Handspiel war klar, aber und dann, aber dadurch gehen wir eigentlich super günstig vom Zeitpunkt her mit 2-0 in die Kabine. Und dann habe ich noch zu meiner Frau gesagt, jetzt muss man echt damit rechnen, dass der Gegner jetzt nochmal alles versucht und die ersten 10 Minuten überstehen. Und genau in diese Zeit fangen sie sich wieder das Gegentor. Und dann habe ich auch gedacht, das kann jetzt wirklich böse enden. Ich weiß es nicht, dass also es scheint ja fast so zu sein, als wenn jede Mannschaft, wie auch immer sie zusammengestellt ist, an so einer Drucksituation zerbricht. Und mein Punkt ist ja immer, wenn selbst Hacking irgendwie da jetzt mitunter schon ein bisschen ratlos aus der Wäsche guckt, dann weiß ich nicht, wer das irgendwie noch hinbekommen soll. Wir sind ja personell eigentlich jetzt, was die Entscheidungsträger angeht, eigentlich super aufgestellt. Also da war diese zweite Halbzeit in Stuttgart wirklich, da fehlen mir bis jetzt die Worte. Ich kann mir das auch nicht wirklich erklären. Man hat dieses Spiel wirklich komplett im Griff gehabt und gibt alles weg. Aber ich fand dann gestern, stimme ich Hacking zu, das muss man dann erstmal, egal wie, gewinnen. Und das haben sie auch gemacht. Und jetzt ist eine Woche Pause und Ruhe und ich hoffe jetzt wirklich, dass man jetzt nochmal die richtigen Schlüsse daraus zieht, was auch immer da im Argen liegt.
Was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass vor allen Dingen nach dem Spiel gegen Fürth, aber auch nach dem 0-0 gegen Bielefeld, war irgendwie die ganze Zeit die Rede von einer Krise im Sturm. Also wir schießen auswärts in Fürth 2 Tore und haben eine Offensivkrise. Das passte für mich irgendwie nicht zusammen. Und dann, ja, haben wir quasi die Quittung gekriegt. Andreas, hast du irgendeine Erklärung, was da defensiv los ist? Also es kann ja eigentlich nicht nur an Letschert und Van Drongelen liegen.
Also die Mannschaft ist ja relativ offensiv aufgestellt. Dadurch, dass, dass dann auch zum Beispiel Adrian Fein auf der 6 dann relativ offensiv dabei ist. Wir haben die defensive Absicherung auf der 6 vielleicht nicht so in dieser Form. Kinzombi hat das meiner Meinung nach gut gemacht. Aber ich glaube, dass das dass die Mannschaft im Moment sehr offensiv ausgerichtet und auch aufgestellt ist. Und dass wir dann nach hinten gesehen relativ wenig Margin for Error haben. Und da sind dann Van Drongelen und Letschert. Van Drongelen macht die ganze Saison schon keinen guten Eindruck, meiner Meinung nach. Und Letschert hat den guten Eindruck eigentlich gemacht. Da sind sie dann im Moment so ein bisschen überfordert, habe ich das Gefühl. Du hast dann jemanden wie Jordan Bayer noch. Der war, warum er jetzt in den letzten beiden Spielen nicht gespielt hat, das weiß ich jetzt gerade nicht zu 100%. Aber jemand wie Gideon Jung fehlt dann auch, ne? Also du hast halt im Moment niemanden, wo du sagen kannst, den kann ich wirklich zu 100% für Rick Van Drongelen einsetzen und der wird seinen Job machen. Und ich finde im Moment macht Rick Van Drongelen noch den schlechtesten Eindruck. Timo Letschert hat die beiden Fehler gemacht gegen Stuttgart, beziehungsweise jetzt auch gegen Wien Wiesbaden, aber ja, insgesamt habe ich das Gefühl, dass beide sich im Moment nicht so sicher sind in ihrer Arbeit. Keiner ist da, der wirklich im Moment zu 100% den anderen mit durchziehen kann. Und dann überträgt sich das vielleicht auch auf die gesamte Mannschaft. Da ist ein bisschen Küchenpsychologie dabei, aber so richtige Erklärung habe ich nicht dafür.
Also ich muss ja gestehen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es schon ein bisschen daran liegt, dass wir eben keinen wirklich defensiven Sechser haben, wenn man da irgendwie so einen Thomas Rincon hätte, der gnadenlos alles tritt, was sich bewegt.
El General.
Ja, also ich glaube, dann hätte man auch defensiv eine ganz andere Ordnung, weil dann nicht plötzlich die komplette Welle auf die 2 Innenverteidiger zuläuft, sondern davor noch irgendwie so eine Absicherung ist.
Zumal ich noch mal kurz nachfragen wollte, Andreas, Kinzombi, den hast du doch nicht wirklich auf der 6 gesehen, ne? Gestern. Der hat ja eigentlich irgendwo rumgeturnt, ja, aber doch nicht im defensiven Mittelfeld.
Naja, es war vielleicht so ein bisschen nach der Aufstellung dann auch zu sehen. Aber ja. Du hast im Moment eine sehr offensive Aufstellung.
Genau, das auf jeden Fall.
Kaum einer dabei, der nach hinten absichert.
Ja.
Und gut, das fehlt im Moment. Das fehlt im Moment so ein bisschen. Wenn ich gestern gesehen habe, Aaron Hunt laut Aufstellung sollte auf der 6 dann sein. Aaron Hunt ist auch kein defensiver Spieler.
Auf keinen Fall.
Und da brauchst du dann vielleicht dann auch so ein bisschen eine Absicherung, damit sich Letschert und Van Drongelen dann nur um die Position kümmern sollen. Wir haben ja zwischendurch, die letzten Spiele ist ja so ein bisschen Titzball dann auch gespielt worden mit dem Torwart, der quasi als Libero da ist, beziehungsweise als dritte Anspielstation da in der Verteidigung. Das ist alles extrem offensiv, was gespielt wird. Und nach vorne, wie gesagt, muss ich nach wie vor sagen, gefällt es mir persönlich sehr gut. Aber die defensive Absicherung, da ist zwischendurch dann wirklich nur Hoffen und Bangen dabei.
Nils, heißt das, dass man irgendwie im Kader auch eine große, große Schwachstelle im defensiven Mittelfeld ausmachen kann?
Ja, also ich würde dir zustimmen, dass jedenfalls, wenn Adrian Fein auch nicht so auf Top-Niveau ist, was er nicht mehr ist. Also ich fand jetzt gegen Bielefeld war es wieder sehr gut, aber gestern schwanken, in Stuttgart ist er da mit untergegangen, kann man vielleicht auch noch nicht verlangen, dass er da dann alleine dann die Akzente setzt und es zusammenhält. Also ich habe auch ein paar Mal gedacht, warum nicht einen zweiten Mann neben ihm auf der 6 und ein bisschen was gibt der Kader ja her. Gideon Jung, das stimmt, ist jetzt leider ausgefallen, wiegt vielleicht schwerer als viele das auch so glauben wollen erstmal. Ich bin auch nicht sein größter Fan, aber er fehlt jetzt halt. Also weiß nicht, ob man Moritz auf der Doppel-6 bringen könnte, da fehlt mir jetzt auch das Detailwissen. Aber Fein dort alleine, schwierig. Und dann aber noch dieses Detailproblem, und das zieht sich durch die ganze Saison, diese Kopfballschwäche. Also ich habe mir das Spiel dann nochmal angeguckt auf HSV-TV und da gab es diese Szene, als Wiesbaden dann in der ersten Halbzeit schon ausgleichen kann und Pollersbeck den dann ziemlich gut hält. Da reichte eine Kopfballverlängerung und der Gegner geht alleine auf Pollersbeck zu. Und das zieht sich auch, ich weiß, dass wir in irgendeinem Spiel auch mal so in Regensburg damals in der Hinrunde mal den Ausgleich so gekriegt haben. Immer und immer wieder passiert das. Und ja, vielleicht wäre da ein zweiter Mann im Mittelfeld neben Fein, der da auch solche Situationen besser bereinigen kann, ganz gut. Aber dann klappt es wahrscheinlich vorne nicht mehr so, weil das sehe ich wie Andreas, das ist absolut in Ordnung.
Ich habe vor der Sendung mal auf Twitter gefragt, wer noch ein paar Fragen an euch hat. Und da ist sogar ein bisschen was gekommen und darum kümmern wir uns nach einem kurzen Break.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute sind außer Tanja und mir der Andreas Thies da. Ihr kennt ihn unter @sportthies auf Twitter und Nils Husmann @husmanismus. Und an den soll auch die erste Frage gehen, die uns der Dirk 1887 gestellt hat. Nils, nervt dich auch das langsame Quergeschiebe in der Innenverteidigung beim Spielaufbau?
Nö, eigentlich nicht, weil das ist nun mal so, dass meistens ist der HSV gefordert, das Spiel zu machen und gerade bei den Schwächen, über die wir schon gesprochen haben, musst du eben ein bisschen in Ruhe das angehen, darfst da nicht zu hektisch irgendwie ins Mittelfeld spielen, dann den Ball verlieren und dann das damit ermöglichen, was die Gegner ja meistens nur wollen. Also, weiß nicht, mich hat das nicht so gestört. Ich habe das auch immer mal auf Twitter gelesen, aber ich fand, das hat eigentlich dann ganz gut geklappt, dann auch den Ball mal dann nach vorne zu tragen. Also, ich finde das nicht so störend.
Also, ich werde da schon zwischendurch mal ein bisschen unruhiger, weil dann mir vor allen Dingen irgendwie bei engen Spielständen wird mir zu viel quer gespielt und es kommen auch dann einfach nicht die Pässe in die Spitze rein, wo sich dann Mitspieler gerade freigelaufen haben. Das muss man ja auch mal honorieren und denen den Ball zuschieben, oder Andreas?
Also ich bin da Nils Meinung, ich komme damit halbwegs klar, weil ich habe es gestern gegen Wien gesehen. In der ersten Halbzeit hat Wien sich wirklich komplett hinten reingestellt und dann versuch mal da wirklich durchzukommen und dann versuch mal dann auch mit diesem Kombinationsspiel und nicht mit der Brechstange dann da durchzukommen und das finde ich relativ kompliziert. Das macht die Mannschaft meiner Meinung nach sehr gut. Sie haben sich trotzdem Chancen erarbeitet, aber ich habe damit nicht so das Problem und es ist ja vielleicht dann auch so ein bisschen, Tobias Escher, der Fußballblogger, hat das ja dann auch die letzten Wochen häufiger beschrieben, diese Geschichte, dass sich Mannschaften jetzt häufiger trauen, auch mal quer zu spielen, das dritte oder vierte Mal quer zu spielen, als das Gemurre von den Rängen zu ertragen und dann zu sagen, okay, jetzt spiele ich den etwas risikoreicheren Pass und der geht dann vielleicht in die Hose. Ich habe damit persönlich jetzt erstmal kein Problem, dass es zwischendurch weiter hinten durchgeht. Auch das vielleicht noch so ein bisschen der Christian-Titz-Fußball, aber ich komme damit klar. Und ich sehe auch die Notwendigkeit, weil sich halt viele Mannschaften hinten reinstellen. Das geht gegen Wien Wiesbaden, geht es langsamer als jetzt zum Beispiel gegen Bielefeld oder gegen Stuttgart?
Sehe ich ganz genauso und nichtsdestotrotz bin ich da teilweise natürlich, gerade wenn es eng ist oder so, auch mal am Murren, aber ich versuche mich dann auch immer zur Ordnung zu rufen, um dann zu sagen, okay, da ist die Notwendigkeit und ich sehe sie auch. Das ist ja auch bei dieser offensiven Aufstellung ja das Problem, was wir vor dem Break besprochen haben, dass du ja Möglichkeiten haben musst, so eine kompakt stehende Abwehr auseinanderzunehmen. Und wenn du dann nur, ich sag mal, ein paar Abräumer auf dem Feld hast oder da ist jeder Abräumer vielleicht einer zu viel, um dann da irgendwo durchzukommen. Und das ist, glaube ich, momentan das große Problem beim HSV, der jetzt sogar schon Hand zurückzieht, um im Spielaufbau von hinten raus vielleicht ein bisschen konstruktiver zu sein. dieser Spielzug, also von Hacking, der hat mich eigentlich so ein bisschen überrascht, dass das Hand eigentlich jetzt wieder mehr zentral, der wurde ja häufig über außen gekommen, mehr zentral und sehr weit nach hinten gezogen worden ist, Nils. Siehst du das auch als Lösungsansatz und auch als vielleicht Möglichkeit für die Zukunft?
Ja, also so, dreimal auf Holz geklopft, solange Hand gesund und fit bleibt. Also ich war überrascht, dass er gestern von Anfang an dann schon wieder gespielt hat. Hat ja diesen tragischen Fehler da gemacht. Hätte ja vielleicht dafür gesprochen, also in Stuttgart ihn jetzt erstmal draußen zu lassen. Aber ich finde schon, dass wir sehr auf ihn angewiesen sind. Der ist ja manchmal auch, wenn der Gegner da mal Druck macht, dann geht er ja wirklich bis in die fast letzte Linie und bietet sich da an, damit sie sich da hinten rausspielen können. Finde ich nicht so unüberzeugend, passt dann auch vorne dann wieder ganz gut mit Poyanpalo, finde ich, dass der, wenn die Bälle dann rauskommen, dann schafft er es manchmal immerhin, den so halbwegs zu halten, also viel besser als Hinterseher im Moment, der total abtaucht, wenn er mal kommt, und den Ball da so lange zu halten, bis Hand wieder aufgerückt ist. Also das finde ich, da habe ich jetzt eigentlich wenig zu meckern.
Früher wurden die alten Herren immer, die vorher Zehner gespielt haben, auf die Libero-Position gesetzt. Jetzt sind sie Sechser. Spannend.
Aber habt ihr das Gefühl, dass Hand das Spiel in irgendeiner Weise schlechter macht vom HSV? Ich finde, im Moment geht es nicht ohne Aaron Hunt.
Das ist schon seit Jahren so. Das Hunt ist sehr, sehr unterschätzt, weil dadurch, dass er immer so langsam auch das Spiel macht, aber genau das braucht die Mannschaft in dem Augenblick auch, dass er ein bisschen Ruhe reinkommt, damit sie eben nicht in den x-ten Konter reinlaufen. Also ich finde ihn eminent wichtig.
Ich finde ihn auch deshalb, weil also wir haben ja jemanden, der das irgendwie ein bisschen bei ihm in der Lehre ist und das, glaube ich, auch irgendwann genauso gut kann, das ist Duziak, nur der kriegt es halt nie über 90 Minuten hin. Also ich bin im Moment froh, dass wir beide haben, weil gestern dann das 3-2, das hat sehr stark, finde ich, Duziak damit eingeleitet und hat das dann geliefert, was man so von Hand dann auch erwartet.
Ich kenne jemanden, der bei 2-2 getwittert hat, meine Hoffnung ruhen jetzt auf Jerry Duziak. Das war nämlich genau das, was ich mir dabei gedacht habe, dass der nochmal wirklich frischen Wind reinbringt. Während, was ja auch ein Thema ist, in letzter Zeit finde ich die Einwechslung, sagen wir gerade mal so gegen Stuttgart, Bielefeld, ob die vorgenommen wurden oder nicht, das war relativ egal. Es wurde nichts besser, eher schlechter, Andreas.
Ja, leider. Also ich frage mich dann auch, was die letzten beiden Spiele mit Bakariata los war, der überhaupt keine Bindung dann zum Spiel bekommen hat. Hinterseher leider auch komplett blass und die Einwechslungen sind da so ein bisschen verpufft dann auch die letzten Wochen. Bei Bakariata hatte der Kommentator gesagt, dass er auch den Ramadan gefeiert hat und dann wirklich auch so ein bisschen geschwächt war und das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Aber insgesamt fand ich das auch, dass die Einwechslungen nicht so richtig viel gebracht haben, wie sie eigentlich hätten bringen sollen. Ich verstehe im Moment tatsächlich nicht, was dass Hinterseher die Gefahr, die Torgefahr abgegangen ist. Auch Sonny Kittel und Hinterseher haben in der Hinrunde zusammen so viele starke Spiele gemacht, dass das im Moment nicht funktioniert, verstehe ich einfach nicht.
Tja. Ja, also Kittel ist für mich übrigens auch ein Rätsel. Also durchaus, seine Aktionen sind ja auch durchaus klar, die er dann hat. Aber irgendwie fehlt ihm in letzter Zeit auch so dann der Zug zum Tor. Er will irgendwie immer noch mal hier den Pass spielen, da den Pass spielen und es wird wieder nicht mehr aus 16 Metern abgezogen. Oder geht mir das alleine so, Nils?
Nee, das stimmt. Also er hat ja die Situation, dass er Vater geworden ist. Der ist vielleicht übernächtigt oder also bisher bei Jatta hat Andreas schon gesagt, hat auch seine Gründe vielleicht, dass er jetzt körperlich dann auch nicht ganz die Basis hat, um dieses Spiel durchzuziehen, für die man beide jeweils kennt. Das ist ja jeweils unterschiedlich, aber da fehlt irgendwie was, das glaube ich auch. Dann englische Woche und dann, das gilt aber natürlich für alle, die Corona-Pause schadet vielleicht gerade solchen Spielern, die totale Fitness brauchen für ihre Aktionen und für so eine Entschlossenheit. Aber bei Kittel finde ich es eigentlich nicht ganz so gravierend, weil er hat immerhin dann das 3-2 noch aufgelegt und das war eine sehr klare Aktion. Und was ich schade finde, also ein Spieler, der mich so ein bisschen enttäuscht und wo ich gehofft hatte, dass der uns jetzt am Ende total helfen kann, ist Schaub. Weil der, das ist ja eigentlich jemand, dem man zutraut, mal durch die engen Räume zu kommen, Pässe zu spielen, Leute zu schicken, selbst torgefährlich zu werden. Und jetzt hat er gestern die Chance gehabt und das war leider sehr wenig.
Ja, da habe ich jetzt meine Erwartung auch schon zurückgeschaubt. Also das ist letzte Zeit wirklich nicht mehr doll gewesen, was er auf den Platz gebracht hat, wenn er dann wirklich mal da war. Aber lass uns noch mal ganz kurz mit den Hörerfragen weitermachen. Unser Geburtstagstrapper, der Alex Seitenberg, hat gefragt, herzlichen Glückwunsch erstmal, Alex. Einschätzung des Torwartwechsels, Andreas.
Ich war sehr überrascht gestern, aber ich finde, das hat Pollersbeck gut gemacht. Das 1-0 von Scheffler war überragend gespielt. Und da mache ich Pollersbeck überhaupt keinen Vorwurf. Elfmeter hat er sich ein bisschen verladen lassen, auch da mache ich ihm keinen Vorwurf. Ansonsten finde ich, hat er sehr gut gehalten gestern. Also mir hat dieser Auftritt sehr gut gefallen und Heuer Fernandes hat nicht immer glücklich gewirkt in den letzten Wochen. Jetzt muss ich, jetzt noch einmal gerade einen Seitenhieb, kann ich mir nicht verkneifen, dass da gestern gesagt worden ist hier, es ist schon Verzweiflung, dass Hacking jetzt auf der Torwartposition wechselt. Ich frage mich dann immer, warum ist der Torwart so sakrosankt, dass man immer sagt, jetzt hat man dann auch noch den Torwart enteiert. Ich verstehe es einfach nicht so richtig, weil Torwart ist für mich eine ganz normale Position und der hat seinen Job zu erfüllen und das hat Heuer Fernandes in den letzten Wochen halt ein bisschen vermissen lassen. Und dass Pollersbeck, dem man ja gutes Training nachsagt etc., dass der dann gestern, ich glaube, auch Hackings Erwartungen erfüllt hat, das hat mich gefreut. Das war in Ordnung für mich.
Danke, Andreas. Genau mein Punkt. Warum wird der Torwart so anders behandelt? Ich verstehe es nicht. Das ist irgendwie Fußball von vor 50 Jahren und wir haben uns so viel weiterentwickelt. Aber der Torwart ist immer noch unantastbar. Also verstehe ich nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Und wie gesagt, ich war auch überrascht natürlich, weil man es so nicht kennt. Und Torwartwechsel, letzte Patrone und so weiter, was man sagt. Aber ich fand den nachvollziehbar gestern und den Wechsel. Und Pollersbeck hat meiner Meinung nach sehr gut gehalten gestern.
Ich frage mich gerade, ob ich alles richtig gemacht habe, wenn ein Moderator und ein Gast antworten, ich verstehe es nicht. Also das vielleicht ist ja der andere Gast wenigstens da. Verstehst du denn das, Nils, dass man den Torwart ein bisschen anders behandelt?
Ja, also ich will mal so sagen, wenn das jetzt gestern in die Hose gegangen wäre, und Pollersbeck hätte sich irgendwie einen eingeschenkt, dann wäre es, glaube ich, dann wäre es die Kehrseite der Medaille gewesen. Dann hätten nämlich die Oberwasser gehabt, die sagen, dass jetzt ist der Schuss nämlich mit der letzten Patrone auch noch nach hinten losgegangen. So finde ich auch, hat er alles richtig gemacht. Ich fand die Begründung vorm und nach dem Spiel aber so ein bisschen, haben sich ein bisschen widersprochen, weil vor dem Spiel sickerte ja irgendwie so durch. Ich weiß aber nicht, ob der HSV das offiziell so hat verlautbaren lassen, das hätte Leistungsgründe. Das kann ich auch verstehen. Also ich finde, in Stuttgart war das auch, also zum Beispiel das 1-2, das sind immer Bälle, bei denen Heuer Fernandes nie rauskommt. Und dann kann der in Ruhe da Maß nehmen. Das ist ja kein Riese. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der Stuttgarter, der dann eingenetzt hat.
Endo.
Genau. Also und der Elfmeter war auch jetzt nicht so die allerglücklichste Situation. Also ich konnte es auch nachvollziehen, aber ein Glück ist es gut gegangen. Ich fand auch, also das war dann interessant, gestern dann im Auto mitzulesen auf Twitter, dann hat Tanja nämlich irgendwann 86. geschrieben, der Torwart fängt eine Flanke abgefangen. Also das kennt man ja tatsächlich auch nicht mehr. Und das ist sowas Besonderes, dass man es twittern muss, oder in dem Fall du, Tanja. Es stimmt schon, also es spricht leider nicht für Heuer Fernandes, es ist ein super sympathischer Kerl und tut mir ein bisschen leid jetzt auch, aber eben die Begründung, die fand ich ein bisschen komisch. Erst Leistungsgründe und nach dem Spiel hat Hacking ja darauf abgehoben, dass er das, so wie man einen Rechtsverteidiger mal wechseln kann, kann man auch einen Torwart mal wechseln. Das hat nicht ganz zueinander gepasst.
Da hatte aber Jonas Bold auch vor dem Spiel schon gesagt, also genau das, was Hacking nach dem Spiel auch gesagt hat, dieses mit der geistigen Frische, die Hacking dann doch eher in Pollersbeck gesehen hat. Und das hatte Bold auch vor dem Spiel schon gesagt. Das mit den Leistungsgründen kam vom Abendblatt.
Ah, okay.
Dann. Und von mir. Wir schimpfen nämlich auch schon seit ein paar Sendungen oder haben immer mal wieder thematisiert die Schwäche bei der Lufthoheit von Heuer Fernandes und haben auch gesagt, dass Pollersbeck eigentlich der komplettere Torwart ist, wenn er denn zwischen den Ohren klar zurechtkommt. Und momentan scheint er eine gute Phase zu haben. Ja, dann spricht wohl auch nichts dagegen, dass er weiter im Tor bleibt.
Oder? Ja. Andreas?
Ja, finde ich auch. Also ich glaube, dass das Pollersbeck hier seine Chance genutzt hat.
Ja, das glaube ich. Aber mal gucken, ob er dann, also eigentlich kann er ihn jetzt auch nicht mehr rausnehmen, finde ich. Also es war ein gutes Spiel.
Ja, fand ich auch.
Sauerland 3 hat eine ganz wichtige Frage. Ich fange mal bei Nils diesmal an. Was ist besser, gut spielen und nicht gewinnen oder schlechter spielen und gewinnen?
Ja, in der Situation jetzt ist Gewinnen wichtig, egal wie. Und jetzt zählt, also jetzt können wir uns, glaube ich, auch nur noch mit Siegen helfen. Und von daher ist mir das völlig egal, wie die nächsten Spiele bestritten werden. Möglicherweise auch die nächsten Mitrelegationen können die meinetwegen auch zweimal unterlegen sein und irgendwie gewinnen. Ist mir komplett egal.
Ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig. Andreas, du bist ja natürlich ein Ästhet. Dir wäre es wahrscheinlich lieber, wenn gut gespielt und verloren wird, oder?
Ach, mir ist es doch völlig egal, wie im Moment gewonnen wird.
Siehst du wohl, das wollte ich hören. Er hat noch eine Nachfrage, der Ed Sauerland 3. Was machen wir mit unserer Innenverteidigung? Wer soll da auf Dauer spielen? Wir haben es ja schon mal thematisiert, den Polle hat er auch gehabt. Seht ihr im aktuellen Kader da irgendwo aktuell auch jemanden, der für einen Letschert oder Van Drongelen da jetzt mal einspringen könnte? Also ich sehe da eigentlich nichts.
Also ich habe im Moment tatsächlich auch, ja, was ist mit Jordan Bayer? Kann der?
Also, der Einzige.
Ja, wen haben wir denn? Everton ist verletzt im Moment.
Gideon genau. Natürlich.
Ist verletzt. Papadopoulos haben wir noch.
Der ist in Griechenland, da kommt er nicht weg.
Ach so. Ja, dann haben wir im Moment niemanden. Dann muss Hacking die beiden, die wir jetzt im Moment haben, neben Jordan Bayer, muss ich stark reden und sagen, okay, ihr beide habt mein Vertrauen, nutzt es. Ich mag, wie Joscha Wanjoman in den letzten Wochen gespielt hat. Das finde ich schon relativ abgeklärt. Auch wenn ich, ist das nur meine Einschätzung, vielleicht ein bisschen langsam finde. Wanjoman?
Ne.
Der ist schnell.
Der ist schnell. Sauschnell.
Der kann, im Zweifel kann der Jatta einholen.
Ernsthaft? Ja, dann habe ich gestern einen falschen Eindruck gewonnen. Aber ich mag, wie er spielt. Also ich mag es wirklich, wie er spielt. Ich finde das schon sehr, sehr abgeklärt. Aber du hast im Moment niemand anderen für die Verteidigung.
Ich hoffe ja, dass Gideon Jung jetzt tatsächlich wieder fit ist. Das war ja wohl schon knapp jetzt am Wochenende.
Und dann. Ja, er hat immerhin jetzt mal 7 Tage Zeit. Er soll wohl auch morgen schon wieder trainieren, anders als der Rest. Und Jamra kommt ja auch wieder. Manchmal frage ich mich, ob man theoretisch Kinzombi da reinstellen könnte. Aber das ist ja eher zur Not. Und ich finde, Bayer ist jetzt, er hat in Fürth das ja gespielt und gestern dann auch nochmal. In Fürth war sicher eine oder andere unglückliche Aktion, aber das finde ich ist auch noch eine Möglichkeit. Aber es ist leider auch niemand, der dann die Dinge auch solide rausschädelt. Das fehlt uns, egal in welcher Kombination, leider komplett. Damit müssen wir die Saison irgendwie leben, dass so vor jeder Ecke gehe ich auf Klo, wenn ich die Spiele gucke, weil das ertrage ich nicht.
Ecke ertrage ich im Moment auch nicht. Also gegen den HSV.
Was macht eigentlich Daniel van Beuten so genau momentan? Ja.
Ich hab, Basti ich hab, Reinhardt.
Ich habe während dieser Aufnahme auch schon an Daniel van Beuten heute gedacht.
Ja, die Ergebnisse in letzter Zeit haben auch ein bisschen Zweifel auch an Dieter Hecking ausgelöst. Und ob das gerechtfertigt ist, darüber reden wir nach der Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftrag. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück hier beim HSV-Talk. Wir haben immer noch so ein bisschen Magengrummeln und unsere Gäste sind Nils Hussmann und Andreas Thies und wir stellen uns die Frage, macht Dieter Hecking alles richtig. Andreas, was glaubst du?
Also, ich bin nach wie vor absolut überzeugt davon, dass Dieter Hecking der richtige Trainer ist. Das erstmal komplett vorneweg. Hätte ich immer so aufgestellt wie er? Wahrscheinlich nicht. Aber er wird dafür bezahlt. Er ist der Trainer. Er redet mir auch nicht in meine Podcasts rein. Er hört sie wahrscheinlich dann auch nicht. Deswegen werde ich da einen Teufel tun, jetzt zu sagen, Alter, der ist schon auf der Abschlussliste. Was ich mag, ist, dass sowohl Hecking als auch Bolt im Moment nach wie vor Ruhe ausstrahlen. Dass Hecking natürlich dann gesagt hat, Mensch, diese Niederlage gegen Stuttgart, die gehörte dann auch zu den härteren meiner Karriere. Ich kann manchen Wechsel nicht nachvollziehen, aber nach wie vor bin ich der Meinung, das ist nach wie vor so in Ordnung, dass ich sagen kann, ich glaube, er ist nach wie vor absolut der richtige Trainer für den HSV. Also wenn er das nicht schafft, dann weiß ich dann auch nicht, wer es dann sonst noch machen soll.
Nils, sollte Dieter Hecking sogar bleiben, wenn der Aufstieg verpasst wird? Das stellt uns, die Frage stellt uns nämlich der Weltmeister, Weltmai und viele Zahlen dahinter. Was hältst du davon?
Ja, liegt dann, glaube ich, gar nicht mehr in Händen des HSV, sondern dann ist ja der Vertrag nichtig. So, ich glaube, der geht ja nur bei Wiederaufstieg für ein weiteres Jahr oder Aufstieg. Und wenn man, also ich habe heute mir auch überlegt, dass die Frage bestimmt kommt und ich habe auch Angst, wenn Hecking scheitert, wer soll es dann machen? Das ist jetzt richtig schweres Gerät und dann können wir es wirklich auch lassen. Ne? Da wird sich niemand finden, andere Trainer hätten vielleicht in der Situation, in die man gekommen ist, vielleicht hat er sicher auch mal Fehler gemacht, er ist ja nicht Gott oder unfehlbar. Aber da hätten andere jetzt schon komplett die Nerven verloren. Er hat jetzt die Mannschaft nochmal voll in die Pflicht genommen, indem er sich total vor sie gestellt hat gestern. Und dann gucken wir mal. Und ich könnte mir doch vorstellen, dass er jetzt Dinge sieht in den Monaten und jetzt einem Jahr, die er in Hamburg verbringt, die er nur dann beheben kann, wenn er nochmal die Gelegenheit dazu bekommt. Also Schwächen in der Kaderzusammenstellung, Probleme bei einzelnen Spielern. Das Umfeld hat er ja schon ziemlich drauf zugegriffen. Den Vorwurf würde ich ihm vielleicht am ehesten machen. Er hat zu lange, glaube ich, immer diese Medienschelte so ein bisschen betrieben. Ne? Also ihr wollt uns hier ein Problem bei Standards andichten. Das war im Herbst irgendwie so sein Thema. Aber das Problem gab es wirklich. Das war niemandes böse Absicht, irgendwie als Unruhe reinzutragen. Also das hat er, glaube ich, manchmal ein bisschen übertrieben. Aber ich wüsste nicht, wer kommen sollte. Und vielleicht braucht er wirklich die Gelegenheit zur Korrektur, aber vielleicht schafft er es ja auch noch.
Also, um die Frage nochmal zu stellen oder beziehungsweise zu beantworten, was ihr gesagt habt, falls der HSV nicht aufsteigt, wird Dieter Hecking nicht in der neuen Saison Trainer sein. Das steht für mich fest.
Egal, weil er keinen Bock hat.
Nein, egal aus welcher Richtung das kommt, aber er wird nicht der Trainer sein. Also da bin ich überzeugt davon, dass er dann vielleicht dann auch sagt, ich weiß jetzt nicht, wie die Vertragssituation ist, aber ich bin mir zu 1000% sicher, er wird nicht der neue Trainer sein dann in der neuen Saison.
Aber wer dann?
Ja, weiß ich auch nicht.
Das ist so pure Verzweiflung. Wir haben sämtliche Trainertypen haben wir durchprobiert.
Ja.
Und ja. Der Einzige, der wirklich endlich mal halbwegs passt, ist Hecking. Oder Christian Titz, aber der ist noch in Essen beschäftigt. Hecking und Titz als Co-Trainer.
Tanja, reiß zusammen.
ihr hört jetzt vielleicht so ein bisschen Ratlosigkeit raus. Also wenn es Hecking nicht schafft, wer soll es dann noch packen? Ich denke mal, Jürgen Klopp wird jetzt nach dem ersten Versuch jetzt nicht ein zweites Mal versuchen, beim HSV anzudocken und schon gar nicht in dieser Situation. Sonst fällt mir eigentlich auch keiner ein, der da irgendwas machen könnte. Vielleicht wäre es ja einfach ganz schön, dass wir mit Hecking aufsteigen und dann sich diese Frage gar nicht stellt. Was haltet ihr davon,
Nils? Das wäre schön.
Das finde ich einen sehr soliden Plan und ich meine, das große Drama kommt wieder. Ne? Das können wir und wir hätten jetzt echt schon Ruhe haben können und Bier schon kalt und so, wenn ich da nur in so ein paar Spiele auch schon vor der Corona-Zeit denke, wo wir noch Punkte abgegeben haben. Vielleicht brauchen wir es genau so, dass es extrem knapp werden muss und nicht mehr so richtig in unserer Hand liegt. Und ich hoffe einfach, dass Stuttgart irgendwie nochmal so dusselig ist. Da stehen sie uns ja selten in was nach. Und ich habe eigentlich fast mehr Angst vor Heidenheim, ehrlich gesagt. Weil
gegen die müssen wir noch spielen.
Ja, genau. Und die haben jetzt auch nicht das Mega-Restprogramm. Das habe ich mir vorhin mal angeguckt. Das wird echt unangenehm.
Ja, die 13 Punkte, die wir in der Schlussviertelstunde haben liegen lassen, die thematisiert der Hennig nochmal, H-Knob 86. Und seit dem 6:2 gegen Stuttgart liegt der Punkteschnitt nur bei 1,3 Punkten, Andreas. Wie sieht deine Ursachenforschung da aus? 1,3 Punkte, das ist ja einfach zu wenig, wenn man aufsteigen will.
Das ist definitiv zu wenig. Und wir haben so viel über die Ursachen jetzt dann auch gesprochen, was die letzten Wochen dann los gewesen ist. Dann auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Dann vorne hat es nicht funktioniert. Dann waren individuelle Fehler dann dabei. Da ist einiges zusammengekommen. Aber es ist deutlich, deutlich zu wenig, was der HSV in den letzten Wochen dann abgeliefert hat. Und seit Corona sind es jetzt auch nur 5 Punkte aus 4 Spielen. Auch das ist viel zu wenig. Aber dieser 21.6., in Heidenheim, sollte es da noch so knapp sein, dann werde ich auch mal auf dem Fahrrad unterwegs sein, tagsüber, und mir das Spiel nicht angucken.
Dann wissen wir schon mal, dass wir dich nicht einladen brauchen, weil du ja nichts
mehr wirst. Ihr müsst mich sowieso nicht einladen. Wenn ich mir das Persönliche jetzt nochmal gerade erlauben darf, ich bin jetzt seit 25. Mai 83 bin ich HSV-Fan, also jetzt seit ziemlich genau 37
Jahren. Erfolgsfan.
Ja, ich bin Erfolgsfan. Mit 7 Jahren bin ich zum Erfolgsfan geworden. Und ich habe eigentlich gedacht, nachdem in den letzten 10, 15 Jahren viel Scheiße passiert ist beim HSV und dass mir dann irgendwann dann auch so das Interesse verloren geht, wo ich so gedacht habe, Mensch, macht euren Scheiß allein oder so. Und ich bin jetzt auch in einem gewissen Alter, wo ich eigentlich über andere Dinge mich aufregen sollte. Aber dass der HSV es nach wie vor Woche für Woche schafft, entweder mir das Wochenende zu versauen, wenigstens den Tag zu versauen oder zu versüßen, das finde ich in erster Linie sehr, sehr spannend. Und ich frage mich, woran das liegt, weil, wie gesagt, der HSV hat sehr viel getan, um mich loszuwerden. Aber es ist immer noch so, wenn der HSV führt in der 70. oder 75. Minute, und das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden, dass ich wegschalte, dass ich es nicht mehr ertrage. Und was Nils vorhin gesagt hat, mit der Ecke, die dann auf das eigene Tor kommt, ich ertrage es einfach nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. Und ich finde das so spannend, dass der HSV immer noch solche Emotionen in mir hervorruft. Ist das bei euch anders? Ist das bei euch ähnlich? Weiß ich nicht.
Ich meine, Sven und ich, wir sind so bekloppt und reden auch noch regelmäßig in einem Podcast über den HSV. Also wir müssen uns sämtliche Meldungen über den HSV durchlesen und uns damit beschäftigen. Und uns bleibt nichts anderes übrig. Also viel bekloppter geht's ja gar nicht.
Ich kann für mich ja nur sagen, ich habe ein Jahr Podcast-Pause gemacht, weil ich einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte. Muss man ganz klipp und klar so sagen. Ich habe es nach dem Abstieg noch versucht, mich zu motivieren und habe gesagt, okay, du ziehst das durch und ne, wenn nicht jetzt, wann dann? Und hast du nicht gesehen, also hätte Tanja mich nicht gefragt oder hätten wir nicht mal drüber geredet, das eventuell mal zusammen wieder aufleben zu lassen, den HSV-Talk, dann wird er wahrscheinlich immer noch irgendwo in der Tonne liegen. Es ist einfach so. Also bei mir war wirklich schon mal der Punkt da, wo ich es nicht mehr drüber reden mochte. Ich war trotzdem immer noch im Stadion bei jedem Heimspiel und habe bei den anderen Spielen, die ich nicht live sehen konnte, dann noch mitgefiebert und das tue ich auch nach wie vor. Und ich befürchte einfach mal in meinem jetzigen hohen Alter, das wird sich in meinem Leben auch nicht mehr ändern.
Ja, so sehe ich das auch. Also ich habe Momente, wo ich mich einem Exit-Berater oder einer Exit-Beraterin total gerne anvertrauen würde und viel Geld dafür zahlen würde, um mich von diesem Leid zu erlösen. Das gibt es ja auch bei anderen Problemen, die Menschen so haben. Wahrscheinlich ist am Ende des Tages unser Problem noch wirklich klein. Und ich aber habe auch immer noch diese naive Hoffnung, es wird irgendwie irgendwann alles gut. Und damit meine ich ja gar nicht irgendwie, dass wir irgendwelche Titel holen mal oder so, aber einfach ein respektierter Erstligist, der mal verliert und mal gewinnt und sich nicht ständig blamiert, das würde mir fürs Erste vollkommen reichen. Aber diese kleine Freude, die zweite Liga, so sehe ich sie ja irgendwie, schätze, auch wieder zu verlassen und es diesen ganzen Menschen, die Spott immer über uns ausschütten, zu zeigen, das wäre schon was ich gern nochmal erleben würde.
Was machen wir denn, wenn wir jetzt in die Aufstiegsrelegation geraten? Gucken?
Nee, also ich nicht.
Vielleicht, jetzt, wo ich das höre, kann ich vielleicht dann mit Andreas eine Radtour machen oder so. Ja. Sonst hätte ich Schockfrostung in Betracht gezogen.
Ja, aber stellt euch vor, ich meine, Werder wird nicht absteigen, da bin ich inzwischen fest davon überzeugt, aber stellt euch vor, wir würden nochmal eine Relegation gegen Werder. Das ertrage ich nicht. Ernsthaft, das ertrage ich nicht, Punkt. Und dann werde ich auch irgendeine Petition ins Leben rufen, dass das einfach nicht durchgeführt wird, diese Relegation.
Das ist gut, also die wird ja sehr erfolgsversprechend sein, deine Petition, also ja, die auch. Muss ich auch sagen, also wenn du sagst, du erträgst das nicht, das ist eigentlich Grund genug. Wir wollen gleich noch mal kurz in die nächsten Spiele reingucken. Vorher holen wir noch mal kurz Luft.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ihr hört nach wie vor den HSV-Talk mit unseren großartigen Gästen Andreas Thies und Nils Husmann. Übrigens, wir sind Tanja Hufschmidt und Sven Schulze. Uns findet ihr auch bei Twitter unter @fschmidt77 und die Tanja findet ihr unter @svengz oder was umgekehrt, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Egal. Wir sprechen über den HSV nach wie vor und eine Hörerfrage möchte ich gerne noch thematisieren. Da steht nämlich auch vom Weltmeister noch, sollte der Vorstand wieder komplettiert werden und wenn ja, Kandidaten außer MJ? Nils.
Ja, ich hatte vor die Tage hatte ich mal die Idee, bestimmt total krude, aber wir haben ja schon über Dieter Hecking gesprochen, der da nicht mehr Trainer sein wollen würde, wenn es nicht klappt. Aber er hat immer mal gesagt, er könnte sich vorstellen, in die Entscheidungsebene bei einem Club zu wechseln und hat, glaube ich, auch mit Hannover mal darüber gesprochen und so. Also ich habe schon mal gedacht, ob man ihn dann nicht in den Vorstand holt und dann mit einem Trainer seiner Wahl oder seiner Mitwahl arbeitet, aber das ist wahrscheinlich totaler Stuss und ich kenne den Markt für mögliche Vorstandsvorsitzende einer Fußball-AG auch viel zu schlecht, als dass mir da jemand einfiele, der das machen könnte.
Andreas, hast du so den Plan B, C oder D oder wie auch immer heißen möge in der Tasche?
Also wenn ich mich aus dieser Frage raushalten dürfte, wäre ich euch sehr dankbar, weil ich habe ernsthaft keine Ahnung und mir darüber auch zu wenig Gedanken gemacht. Und bevor ich mich hier nochmal blamiere wie bei Wanyoman, lasse ich es lieber ganz.
Aber zum Glück ist ja aus meiner ersten Zeit, ich habe ja vorhin drüber geredet, über meine Podcast-Pause, die häufigste Gästin bei mir heute zufällig zu Gast. Tanja, was meinst du denn? Brauchen wir einen dritten Vorstand? Und wenn ja, wer ist das? Außer mir. Das gültet nicht.
Also nachdem ich gestern in Facebook-Kommentaren gelesen habe, dass man doch Hecking austauschen sollte und Horst Rubesch installieren sollte, bin ich völlig vom Glauben abgefallen und es ist mir völlig egal, ich nehme, was kommt.
Lass doch bitte den Horst Rubesch seine Rente genießen. Ne? Der arme Junge.
Also, falls mich jemand fragen will, ich habe auch keinen Plan und keine Idee, wer das machen sollte. Ich wüsste nicht mal genau, was seine größten Talente sein sollten, jetzt beim Vorstandsvorsitzenden oder um den Vorstand zu komplettieren. Wir haben Finanz- und Sportvorstand momentan, vielleicht Marketing, da habe ich keine Ahnung von. Also, und irgendwelche Namen zu hypen, halte ich auch nichts von. Egal, ich wollte aber die Frage wenigstens weitergegeben haben und finde schön, dass wir auch absolut nichts sagen, darauf geantwortet haben. Das Thema Hacking, okay, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen jetzt.
Rudergedanke. Einfach, was mir manchmal so, ich möchte einfach in mein Seelenleben, was da schon für Abgründe sind.
Hecking will ja auch Nationaltrainer werden. Also von daher, das können wir ihm nicht bieten.
Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht.
Aber vielleicht national. Nein, Hamburg wird sich nicht von Deutschland abspalten, also wird das auch nichts. Gut. Wir haben jetzt noch 5 Spiele vor der Brust, Andreas. Kiel, Dresden, Osnabrück, Heidenheim und Sandhausen. Was für ein Gefühl beschleicht dich dabei? Wie viele Punkte brauchen wir noch, um aufzusteigen? Als Zweiter, als Dritter?
Ich glaube, dass 12 oder 13 Punkte notwendig sein werden, um Zweiter zu werden. Ich habe vor jedem Spiel einen wirklichen Schiss. Gerade Kiel nächste Woche, auch wenn die jetzt am Wochenende nicht so gut ausgesehen haben, habe ich wirklich Respekt davor. Jetzt haben sie gegen Bielefeld an der 92. Minute verloren. Vielleicht hat ihnen das so ein bisschen einen Knick noch versetzt. Dresden auswärts, sage ich mal, das müssen wir gewinnen. Osnabrück zu Hause habe ich auch schon viel, viel Elend erlebt gegen Osnabrück. Oh, Heidenheim, Sandhausen, also die HSV-like wäre es, wenn Dennis Diekmeyer in der 92. Minute am letzten Spieltag mit einem Kopfball das Unentschieden holt für Sandhausen und der HSV dadurch auf Platz 4 abrutscht. Das wäre HSV-like. Und dann, glaube ich, können wir auch den Laden dicht machen. Aber nein, ich hab wirklich heiden Respekt vor allen 5 Spielen. Und ich glaube, dass 12 oder 13 Punkte her müssen, um den zweiten Platz zu machen. Und wie es funktionieren soll, weiß ich jetzt im Moment noch nicht so richtig. Hoffen wir auf das Beste, dass diese komplette Woche jetzt dafür genutzt wird, um das Abwehrverhalten zu verbessern und zu stabilisieren. Und dass sich Rick van Drongelen und Timo Letschert jetzt eine Woche lang auch dann auch Zeit haben, um hier diese Geschichte aus dem Kopf zu kriegen, was jetzt in der letzten Woche passiert ist. Ja, dann schauen wir mal.
Nils, was glaubst du?
Ja, Kiel wird, glaube ich, echt sehr wichtig, weil das ist auch ein Spiel, bei dem wir nachlegen müssen, weil das ist ja ein Tag nach den Konkurrenten. Am Montagabend dann, ich bin schon Sonntag, und Kiel ist jetzt durch diese Niederlage im Niemandsland, also ich habe auch irgendwie die vage Hoffnung, dass man sie dann auch nicht mehr so ganz motivieren kann, aber ich fürchte, die Motivation, uns in die Suppe zu spucken, die ist schon ausreichend genug, das haben sie auch öfter schon mal mit Freude getan, also es wird total schwer, und Phrase jetzt und auf ins Phrasenschwein, damit dann echt von Spiel zu Spiel, und die schätze ich alle so ein wie Andreas. Also Osnabrück ist aus, ja, ähnlich wie Kiel, haben die sicher Bock, irgendwie nochmal hier was zu machen. Vielleicht sind sie sogar noch akut bedroht. Und die sind schwierig. Das wird vielleicht auch Stuttgart jetzt merken. Das ist deren kommender Gegner. Und ja, ich glaube, wir können uns da echt jetzt gar nichts mehr erlauben, wenn man auch Platz 3 möchte. Das ist schwierig, aber wer weiß, vielleicht schreibt sich die Geschichte ja irgendwann dann mal um und wir machen irgendwie mal in einer Situation, in der wir sonst immer gerne alles, den ganzen Rest auch noch versauen, mal sehr vieles richtig. Das ist so meine Hoffnung. Und eigentlich haben wir ja gestern damit auch ein bisschen den Anfang gesehen, denn man hätte ja echt glauben können, dass wir es jetzt dann auch gegen Wiesbaden verkacken nach dem Ausgleichstor dann. Und das ist zum Glück nicht passiert.
Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, findet ihr nicht auch? Das ist so doch irgendwo so dieses bisschen Optimismus, was da so rüberschwappt. Andreas, kannst du diesen Optimismus abwehren oder saugst du ihn auf?
Ich sauge ihn auf. Also jeder, der mir in irgendeiner Weise gut zuredet, was den HSV angeht, ist mein Freund.
Tja, dann werden wir in diesem Leben kein Freunde mehr werden, Andreas.
Nils und ich kennen uns ja schon seit Ewigkeiten, von daher, ich würde ihn als Freund bezeichnen, von daher.
Dito, redet mir gut zu. Mir wird ganz warm ums Herz, und sonst müssen wir halt, dann bleiben wir halt in der zweiten Liga, meine Güte, ich meine, man würde wenigstens den Frust nicht haben, ohne Fanfeier aufzusteigen, das wäre immerhin mal was.
Ja, gut.
Okay.
Ach, ich nehme es in Kauf. keine
Fans jetzt haben. Ich würde das auch mitnehmen, also das ist keine Frage.
Voller Selbstaufopferung würden wir sogar ohne Fanfeier aufsteigen wollen. Gut, herzlichen Dank, ihr zwei. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Schön, mal wieder mit euch geredet zu haben. Wie gesagt, es war hier im HSV-Talk fast 4 Jahre her. Tanja, hast du noch ein letztes Wort für uns?
Ich wünsche euch allen gute Besserung.
Boah. Vielen Dank.
Fürs Magengeschirr, meinst du?
Ja.
Danke
und fürs HSV-Fieber und was auch immer doch alles da rein spielt.
Ja, das wär's. Also herzlichen Dank. Wir hören uns demnächst mal wieder hier beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de und bis dahin nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.